Dr. Thomas Jahn ist Rechtsanwalt und war bis zu dieser Woche CSU-Politiker im Stadtrat von Kaufbeuren. Am Mittwoch ist der Vorsitzende der Bewegung Konservativer Aufbruch innerhalb der CSU aus seiner Partei ausgetreten. Darüber und über die aktuellen politischen Zustände in Deutschland werden wir uns nun unterhalten. Herr Dr. Jahn, ich grüße Sie. Danke auch, dass Sie uns kurzfristig für dieses Gespräch zur Verfügung stehen. Herr Dr. Jahn, die erste Frage liegt auf der Hand. Was hat Sie dazu bewogen, aus der CSU auszutreten?
Für mich persönlich war das eine sehr schwere Entscheidung, weil ich nächstes Jahr 30 Jahre lang Mitglied gewesen wäre. Ich bin 1995 eingetreten. Ich war auch immer mit ganzem Herzen christlich-sozialer Politiker oder Mitglied bei der CSU. Und es sind im Grunde zwei Entwicklungen gewesen oder zwei Dinge. Es ist eine längerfristige Entscheidung auch gewesen, weil es auch in der CSU ausgehend durch die Politik von Frau Merkel und die Politik der damaligen Bundesregierungen einen Linkstrend gegeben hat und eine Linksverschiebung auch, die auch die CSU erfasst hat und wo wir eigentlich vor 10 Jahren dagegen parteiintern den konservativen Aufbruch gegründet hatten als Basisbewegung innerhalb der CSU, um diese Entwicklung zu stoppen. Und der zweite Grund ist letztlich ein aktueller Anlass gewesen, wo wir uns im Landesvorstand des konservativen Aufbruchs eben überlegt haben, dass da tatsächlich für uns eine rote Linie überschritten ist. Und das waren jetzt die sich abzeichnenden Bündnisse, die die CDU in Sachsen und Thüringen eingehen möchte mit der Linkspartei Thüringen, Linkspartei und BSW und in Sachsen dann eben mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht alleine oder mit der SPD zusammen. Da haben wir gesagt, das wollen wir nicht mehr weiter mitmachen. Vor allem, weil weder Friedrich Merz noch Markus Söder hier ein Stoppsignal gesetzt haben. Also passiert es offensichtlich mit Einverständnis der Führungen von CDU und CSU.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz nach Sachsen blicken. Sie haben in einem Interview den Ministerpräsidenten Kretschmer sehr stark kritisiert dafür, dass er in Brandenburg nicht seinen CDU-Kollegen empfohlen hat, sondern dem Wähler die Empfehlung ausgesprochen hat, den SPD-Kandidaten zu wählen. Das ist Ihnen auch auf den Magen geschlagen.
Das kommt hinzu, ganz klar. Das ist ein absolutes Novum in der Geschichte der Bundesrepublik. Das hat es noch nie gegeben. Ich und meine Mitstreiter, wir haben gesagt, das ist erstens antidemokratisch, denn die CDU hat ein eigenständiges Programm. So präsentiert sie sich ja auch dem Wähler. Sie hat ja auch in den vergangenen Monaten, auch unter Friedrich Merz, klargemacht, wir wollen eine Alternative zur Ampel sein. Wir wollen diese linke Politik nicht. Und auf der anderen Seite wird das dann konterkariert, wird der Wähler letztlich getäuscht, indem die Protagonisten in den Landesverbänden und in dem Fall eben sogar ein Ministerpräsident sagt, wählt ruhig die SPD, damit die AfD nicht stärkste Kraft wird. Also das ist völlig inakzeptabel und das ist normalerweise auch ein ganz glasklarer Parteiausschlussgrund. Wenn ein Parteimitglied Werbung macht, Wahlwerbung macht für eine andere Partei, während gerade ein Wahlkampf abläuft, dann führt es normalerweise bei jedem Mitglied dazu, dass er ausgeschlossen wird, dass er mit einem Ausschlussverfahren rechnen muss. Und das muss man hier kritisieren. Es ist ja auch in Brandenburg von der CDU heftig kritisiert worden. Die hat man dann nur vergessen, offensichtlich die eigenen Parteileute. Und das ist eine sehr traurige Entwicklung, die wir hier haben und die wir natürlich sehr, sehr stark kritisiert haben.
Fast 30 Jahre in der CSU. Sie haben sehr vieles mitgemacht. Sie haben auch gerade schon angesprochen, 2015 ging die Politik in eine falsche Richtung. Es gibt ja Stimmen, die behaupten, wenn sich die CSU damals auf ihre Werte besonnen hätte und sich abgespalten hätte von der CDU, gäbe es heute keine AfD mehr. Was sagen Sie denn zu dieser Theorie?
Da ist was dran. Es ist in der Tat so, dass wir da sehr nahe an den Geschehnissen waren damals. Wir haben damals, der Landesvorstand des konservativen Aufbruchs hat sich im Oktober 2015, das ist jetzt exakt 9 Jahre her, damals mit dem Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer getroffen in der CSU-Zentrale in München. Und das Hauptthema unseres Gesprächs war, wie können wir diese Politik von Frau Merkel stoppen? Die Zuschauer erinnern sich vielleicht noch, Horst Seehofer war damals der größte Opponent von Frau Merkel und jeder hat erwartet, im Übrigen auch die Unionswähler außerhalb Bayerns, dass die CSU diese Politik stoppt. Und wir haben Herrn Seehofer damals natürlich bestärkt. Wir hatten damals im Grunde auch eine ganz gute Übereinkunft, dass die CSU-Führung gesagt hat, auch Konservative wie wir, wertkonservative, wirtschaftsliberale, nationale Positionen gehören zur CSU als Volkspartei. Und wir haben mit ihm gemeinsam verschiedene Dinge überlegt, wie kann man diese Situation ändern. Und Horst Seehofer war total offen damals und hat sogar davon gesprochen, dass er jetzt mit Friedrich Merz, also damals 2015 schon mit Friedrich Merz Kontakt aufgenommen hatte und dass er versucht, ihn zu bewegen, seinen Hut in den Ring zu werfen als CDU-Vorsitzender. Also das sind schon sehr weit gediehene Überlegungen gewesen, aber das ist eben das Traurige. Horst Seehofer ist dann 2016 leider umgefallen, muss man sagen, und seitdem hat man dieser Migrationspolitik von Seiten der CSU nicht mehr richtig etwas entgegengesetzt, weil, das muss man auch wissen, auf Landesebene hätte die Staatsregierung, die CSU-geführte bayerische Staatsregierung schon ab 2015, 2016, aber auch jetzt immer noch, aktuell am heutigen Tage könnte sie mit eigenen Mitteln, mit eigenen Polizeikräften, mit eigenen gesetzlichen Grundlagen zumindest dafür sorgen, dass eine Verbesserung eintritt im Bereich der Grenze zwischen Bayern und Österreich oder Bayern und Tschechien.
Sie haben Horst Seehofer angesprochen. Ich gehe noch mal einem Ministerpräsidenten zurück. Das war Edmund Stoiber. Der konnte damals noch bei den Landtagswahlen 50% plus vereinnahmen. Mittlerweile steht die CSU nach aktuellen Umfragen so um die 35-37%. Dr. Markus Söder scheint, wenn man nur diesen nackten Zahlen folgt, ja nicht ganz so den Job zu machen, den man sich von einem Parteivorsitzenden wünscht. Dennoch scheint er in Bayern unumstritten. Ist dem so?
Also zunächst mal zum ersten Teil der Frage. Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Es hat ein dramatischer Erosionsprozess stattgefunden seit den 2000er Jahren. Man muss sich vorstellen, und Stoiber hat 2003 mit einem glasklaren, konservativ-wirtschaftsliberalen Programm eine Zweidrittelmehrheit geholt. Also es waren 60% sogar bei der Landtagswahl 2003. Und jetzt ist man, das war ja letztes Jahr 2023, abgestürzt auf 37%. Das ist also schon sehr, sehr dramatisch. Und die Ursachen dafür, die sind darin zu suchen, dass die CSU sich nicht oder es nicht geschafft hat, auf Bundesebene sich in den Regierungen, in denen sie war seit 2005, mit Angela Merkel zusammen durchzusetzen und dass sie es nicht, die Gefahr nicht erkannt hat, die von der Agenda ausgeht, die die Frau Merkel von Anfang an durchgesetzt hat, dieser Linksverschiebung der Union und vor allem auch die Vernachlässigung typisch bürgerlich-konservativer Themen, Stichwort unbegrenzte Migration, Stichwort Klimapolitik, Standort, also Gefährdung des Standort Deutschlands, Ausstieg aus der Kernenergie und so weiter und so weiter. Und das hat zu einer Zersplitterung des bürgerlichen Lagers dann in Bayern geführt, weil wenn Sie die alle zusammenrechnen, also Freie Wähler, AfD und kleinere Parteien, dann ist man wieder bei 60%, ganz ähnlich wie in Sachsen übrigens. Und das zeigt eben ganz glasklar wie ein mathematisches Gesetz, in dem Moment, wo sich die Union nach links verschiebt, entsteht eben kein Vakuum, sondern das Vakuum wird von anderen Parteien gefüllt. Und das ist eigentlich ein selbstschädigender Prozess, der da stattgefunden hat. Und im Moment ist es in der Partei, in der CSU so, dass Markus Söder eben so eine sehr auf sich zugeschnittene Position erreicht hat. Und das hat auch der Parteitag in Augsburg am Wochenende gezeigt, dass sich alles hauptsächlich um die Person Söder dreht. Und das ist ein Riesenproblem, weil die CSU kann bestimmte Themen nicht mehr mit Personen besetzen. Also früher gab es den Minister Innere Sicherheit, das war Günther Beckstein als Innenminister, oder es gab Wirtschaftsexperten, die wir präsentieren konnten, mit Personen besetzen konnten. Das Thema Wirtschafts- und Finanzen beispielsweise ist heute alles nicht mehr der Fall. Und das ist ein Riesenproblem für die Partei.
Wechseln wir mal das Thema und sprechen über die aktuellen Zensurbestrebungen in der Bundesrepublik. Wie beurteilen Sie das als Politiker?
Also ich beurteile das sehr, sehr dramatisch und ich glaube, man kann dieses Problem gar nicht überschätzen. Es hat jetzt in der Vergangenheit insbesondere zum Digital Service Act, also dem Digitale Dienstegesetz, das von der EU ja ausging, es ist eine EU-Verordnung, die unmittelbar gilt, sehr, sehr kritische Stimmen in der juristischen Fachpresse, aber auch von hochrangigen Staatsrechtlern gegeben, wie zum Beispiel Josef Franz Lindner aus Augsburg, Universitätsprofessor dort, der gesagt hat, das ist der Einstieg in einen Prozess, wo am Ende die Meinungsfreiheit nicht mehr in dem Maße da sein wird, wie wir sie gewohnt sind oder wie sie das Grundgesetz vorsieht. Das ist eine ganz, ganz, ganz gefährliche Entwicklung, weil die Meinungsfreiheit ist natürlich die Basis für alle anderen Freiheiten. Wenn ich unterschiedliche Ansätze nicht mehr frei diskutieren kann, dann leidet jede Art von Freiheit darunter. Dann kann ich mich als Unternehmer nicht mehr frei betätigen, dann ist das Eigentum nicht mehr gesichert und so weiter. Und das ist ja auch unsere Stärke in Europa seit Jahrhunderten gewesen, dass wir im Gegensatz zu anderen Weltreligionen diese Vielfalt praktiziert haben, dass wir der erste Kontinent gewesen ist, der Free Speech damals ausgehend im 18. Jahrhundert vom englischen Parlamentarismus und so weiter, Bill of Rights etc. entwickelt haben bis zur Französischen Revolution und den Folgejahren. Und das wird jetzt alles gefährdet, weil man offensichtlich Angst hat, dass die Torwächterfunktion bei den sozialen Medien verloren geht oder dass man die wieder gewinnen möchte, weil man die Oberhoheit über bestimmte Narrative erreichen will. Und leider betrifft uns dieses Thema auch in Bayern. Und das ist auch ein Thema, was man bei der CSU kritisieren muss, weil sich auch die bayerische Staatsregierung an diesen Meldeportalen beteiligt, die jetzt in der Presse auch thematisiert wurden. Das war dieses Portal Respekt, was komischerweise sofort von dem grünen Politiker Müller, der die Bundesnetzagentur leitet, mit diesem privilegierten Status versehen wurde, des vertrauenswürdigen Melders oder des Trusted Flaggers oder wie das genau heißt. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr kritikwürdig, weil es höchste rechtsstaatliche Bedenken aufwirft, vom fehlenden Datenschutz mal ganz zu schweigen.
Es wäre ja ein gefundenes Fressen für eine Oppositionspartei, dieses Thema aufzugreifen, genauso wie zum Beispiel die Corona-Politik der Bundesregierung. Haben Sie auch dazu eine Meinung, was da in den letzten 4 Jahren geschehen ist?
Ja, also wir haben unterschiedlich, ganz unterschiedlichen Formationen die Maßnahmenpolitik von Anfang an kritisiert. Ich selber war ja neben meiner CSU-Mitgliedschaft auch noch Funktionsträger in der Mittelstandsunion. Die Mittelstandsunion ist die Wirtschaftsvereinigung der CSU. Und die mittelständischen und die kleinen Betriebe, die wir vertreten oder deren Interessen wir versuchen zu vertreten, waren ja besonders betroffen von dieser Politik. Und wir haben die ganze Zeit auch versucht, gegenüber der Staatsregierung, der bayerischen Staatsregierung, weil Ministerpräsident Söder wollte ja eine besonders harte Linie in Bayern fahren, sind wir hier vorstellig geworden. Es hat aber überhaupt nichts genutzt. Es ist sogar dann der Landesvorsitzende der Mittelstandsunion, der frühere Wirtschaftsminister Franz Pschierer, hat plötzlich einen Gegenkandidaten bekommen in seinem Wahlkreis. Das war natürlich auch kein Zufall, sondern man hat ihm da klare Grenzen aufgezeigt und er ist dann auch aufgrund dieses Konflikts aus der CSU ausgetreten. Das heißt also, es gab schon während der Corona-Zeit, hat es ganz gewaltig geknirscht, weil es natürlich unverhältnismäßig war und es hat sich ja auch später so herausgestellt, dass man vor allem die Gastronomie, die Hotellerie, aber auch die kleinen Gewerbetreibenden, die Einzelhändler vor allem so benachteiligt hat, so gepiesackt hat, die dann ja heute auch reihenweise auch wegen der Corona-Zeit Insolvenz anmelden musste. Und wir haben dann im Nachgang, in dem Moment, wo die RKI-Files das erste Mal, ich glaube, es war jetzt dann im Februar diesen Jahres, an die Öffentlichkeit kamen, als konservativer Aufbruch wiederum gefordert, dass wir eine Generalamnestie brauchen. Denn es ist ja eine völlig falsche Sachverhaltsgrundlage gewesen, die letztlich die Gerichte herangezogen haben, um massenhaft Menschen mit Bußgeldern zu überziehen und zu verurteilen und vieles andere mehr. Und das ist meines Erachtens auch rechtsstaatlich natürlich geboten, weil jeder Betroffene könnte die Wiederaufnahme seines Verfahrens verlangen, weil man jetzt natürlich völlig neue Beweise, völlig neue Sachverhalte hat und das Roland-Koch-Institut, das RKI, letztlich zugeben musste, dass es die Situation ja ganz anders fachlich eingeschätzt hat, als es dann nach außen kommuniziert wurde damals.
Glauben Sie denn, und das ist ja ein ganz besonderer Kommentar, auf den wir jetzt warten, denn Sie sind Rechtsanwalt, dass es jemals zu einer angemessenen Aufarbeitung der Corona-Politik kommen wird?
Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich glaube, im Moment fehlt noch der politische Wille, weil natürlich diejenigen, die mitverantwortlich sind, kein Interesse haben an einer großartigen Aufarbeitung, obwohl sogar jetzt Ministerpräsident Söder das Wort Amnestie das erste Mal erwähnt hat, zumindest für die laufenden Verfahren jetzt, die nicht mehr weiter zu verfolgen. Dass aber generell eine echte und kritische Aufarbeitung stattfindet, vermute ich, könnte daran scheitern, dass zu viele Entscheidungsträger, also auch in der Justiz eben und bei den Behörden, letztlich zu unkritisch waren und keine gute Rolle gespielt haben. Also der Rechtsstaat hat sich in Deutschland in dieser Zeit wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Es gab nur wenige Gerichte, die hier vor allem rasch kritisch geurteilt haben und auch die Rechtsgrundlagen richtig eingeschätzt und erkannt haben, so wie man das eigentlich in der Ausbildung gelernt hat, dass erstmal die Regierung natürlich den Nachweis liefern muss, also der Staat, dass eine Maßnahme auch tatsächlich erforderlich geeignet und angemessen ist und nicht umgekehrt der Bürger, dass seine eigenen Freiheiten erstmal erklären muss oder geltend machen muss. Und da sind sehr, sehr große Fehler gemacht worden in einer allgemeinen Panik und in einer allgemeinen Hysterie. Und hinzu kommt, und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende, die Medien sind das Entscheidende. Die großen, reichweitenstarken Medien, also ich meine natürlich jetzt nicht ihren Sender, aber ARD, ZDF, die öffentlich-rechtlichen Sender vor allem, die waren ja die Speerspitze dieser ganzen Entwicklung. Da wurde ja alles aufgefahren, zum Schluss eben diese Kampagne gegen Ungeimpfte und so weiter. Und dazu bräuchte es auch eine Reform des aktuellen Mediensystems in Deutschland, das wir haben, um da zu einer echten Aufarbeitung zu kommen.
Sie haben gerade das Wort Amnestie erwähnt und noch einmal Herrn Söder angesprochen. In Bayern sitzt ein Soldat im Gefängnis, weil er die Impfung verweigert hat, dann eine Geldstrafe dafür erhalten hat und diese nicht bezahlen wollte und nunmehr im Gefängnis sitzt. Markus Söder ist doch schon aufgefordert worden, diesen Soldaten Amnestie zu gewähren. Warum passiert da nichts?
Ich kann es jetzt, weil ich kenne den Fall aus den Medien, aber nicht in allen Details. Deswegen kann ich es jetzt nicht genau einschätzen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Begnadigungsrecht des Ministerpräsidenten für diesen Fall greift, weil wir haben es letztlich mit einem Vollzug oder der Vollstreckung einer Geldstrafe zu tun. Also der Soldat hat sich geweigert, die Geldstrafe zu bezahlen und dann ist ersatzweise eben die Haft. Und so ist er in Haft gekommen, was natürlich überhaupt keine positive oder überhaupt zu entschuldigende Sache ist. Aber das Grundproblem dieses Falls liegt natürlich in der Verurteilung, die offensichtlich hier das Truppendienstgericht, ja, also das für die Bundeswehr zuständige Gericht, ausgesprochen hat, weil sich natürlich längst schon hätte rumsprechen müssen, dass diese Impfpflicht überhaupt nicht haltbar ist angesichts der ganzen Erkenntnisse, die mittlerweile vorliegen, und sie schützt weder den Soldaten noch schützt sie andere, sondern sie ist einfach nur gefährlich für den Betreffenden. Und darin liegt das Problem. Also ich denke, da muss man wohl den bayerischen Ministerpräsidenten etwas
aus der Schusslinie nehmen.
Und er steht hier nicht im Fokus. Aber das Problem ist die Bundeswehr und das Problem ist der Bundesverteidigungsminister natürlich, der offensichtlich völlig mit Scheuklappen versehen an dieser Impfpflicht festhalten möchte.
So wie sich die erste Frage in unserem Gespräch aufgedrängt hat, drängt sich auch die letzte Frage auf. Wie geht es denn jetzt nun weiter mit Dr. Thomas Jahn und seiner politischen Karriere? Was sind nun Ihre Ziele?
Die Ziele sind unverändert. Die Ziele sind darauf gerichtet, in Deutschland eine Wende in Richtung Freiheit und Rechtsstaatlichkeit bewirken zu können, daran mitarbeiten zu können. Und es ist so, wie Konrad Adenauer immer gesagt hat, erst das Land und dann die Partei. Also die Partei ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, einer bestimmten Politik, einer freiheitlichen Politik zum Durchbruch zu verhelfen. Und wir haben das Problem, und das ist etwas, was ich wie so ein Mantra jedes Mal den Menschen sage, wir haben seit 25, es sind jetzt eigentlich schon 26 Jahre, in Deutschland keinen politischen Wechsel auf der Bundesebene mehr gehabt. Seit 1998 haben wir linke oder noch etwas linkere Regierungen in diesem Land. Es hat überhaupt keinen Wechsel, keine Änderung, keine Alternative gegeben. Und das ist das demokratiepolitisch auch das Schlimme. Und das Ziel muss meines Erachtens darauf gerichtet sein, die Zersplitterung im bürgerlichen Lager oder Spaltungstendenzen im bürgerlichen Lager zu überwinden und Mehrheiten jenseits von Rot-Grün zu ermöglichen, damit ein Prozess in Deutschland stattfinden kann, wie wir ihn jetzt schon in vielen europäischen Ländern erleben, ob das Schweden ist, ob das Italien ist oder jetzt neuerdings die Niederlande, dass endlich wieder vernünftige bürgerliche Politik gemacht wird, die sich an der Wirklichkeit orientiert und nicht an Narrativen wie dem Migrationsnarrativ oder dem Klimanarrativ oder das, was von irgendwelchen Leuten vorgegeben wird, international als Agenda, sondern das, was die Probleme der Menschen hier ausmacht, die zu lösen und den Wirtschaftsstandort zu sichern. Also das ist das, wofür ich mich einsetzen möchte. Und es passiert im Moment für mich in der Werteunion. Und das Ziel auch von uns in der Werteunion ist darauf gerichtet, eben größere Bündnisse zustande zu bringen, um für diese Wende zu werben und diese Wende zu ermöglichen.
Dann wünschen wir Ihnen dabei viel Erfolg, diese Bündnisse zusammenzubringen. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Dr. Thomas Jahn, für diese zahlreichen, interessanten und vor allen Dingen auch sachlichen Informationen. Ihnen alles Gute.
Ich danke vielmals. Danke sehr.